Dilla was a rebel, you know what I'm saying? Sportphysio Talk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl.
Ja, hallo, schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge des Sportphysio Talks. Wenn man Mannschaften betreut, dann kommt es oft dazu, dass man im Training oder bei einem Match einen schreienden Spieler oder Spielerin hört, die dann am Boden liegt und sich auf das Knie greift. Meistens ist das wirklich so ein schmerzender Stich, oft bei einer Rotationsbewegung im Knie. Und dann geht es einfach nicht mehr weiter und der oder die Spielerin oder der Sportler oder Sportlerin können dann einfach nicht mehr weiterspielen. Oft ist dann ein Meniskusproblem oder eine Meniskusläsion eine sehr häufige Verletzung im Sport, gerade bei Sportarten, wo jetzt Rotationsbewegungen oder starke Richtungswechsel beziehungsweise einfach wo das Knie generell stark inkludiert ist. Jetzt stellt sich immer die Frage, ob es einen Meniskusriss, soll da operiert werden? Ist es besser, den Meniskus dabei zu erhalten? Oder kann man das Ganze auch ohne Operation machen? Ja? Und in der heutigen Sendung möchte ich eben über die Meniskusverletzungen im Sport sprechen, speziell den Riss und mögliche Behandlungsstrategien sowie Reha-Ansätze für die Rehabilitation. Also grundsätzlich im Sport hat man es sehr, sehr oft mit traumatischen Meniskusverletzungen zu tun. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, sich den Meniskus sozusagen zu verletzen. Im Sport ist natürlich so eine typische traumatische Ursache oft der Grund dafür. Ja. Oft ist das, wenn man im gebeugten Knie eine Rotation macht, dass es da dann dazu kommt zu diesem Riss. Also so, ich hatte mal zum Beispiel einen Fußballtormann, der eben auf den Ball rausgelaufen ist, weil der Stürmer auf ihn zu ist und ist da ziemlich in die Knie gegangen und hat dann noch rotiert, weil er sich auf den Ball hingeworfen hat und dabei ist ihm sozusagen der Meniskus dann noch gerissen. Also wie gesagt, passiert meistens durch so ein plötzliches Verdrehen des Kniegelenks in einer Beugestellung halt und eben bei so Sportarten wie Fußball, beim Skifahren ist es auch gern, sogar beim Tennis kann es oft passieren, wenn man da am Sand hinrutscht und dann sich versucht wegzudrücken und das führt halt zu diesen unfallbedingten Meniskusrissen. Was auch noch im Sport sein kann, ist, wenn man immer wiederkehrende Belastungen hat, die vielleicht jetzt mit einer Hockposition da sind. Also gibt es ja ein paar Sportarten, wenn ich da jetzt zum Beispiel an Kajakfahren denke, gibt es ja auch zwei Disziplinen und bei der einen, da kniet man dann auch eher im Boot. Also da kann das dann auch dazu kommen, dass es da durch solchen wiederkehrenden Belastungen zu so mikrotraumatischen Rissen kommt. Ein zweiter Teil, und das ist grundsätzlich wahrscheinlich oder statistisch sogar der größere Anteil, das sind so degenerative Meniskusläsionen. Die sind jetzt natürlich im Sport auch vorhanden, aber generell im Sport hat man es halt oft mit diesen akuten, traumatischen zu tun. Aber degenerative Ursachen für einen Meniskusriss, die entstehen, die haben wahrscheinlich viele, viele Leute und wissen es nicht einmal. Die entstehen einfach aufgrund altersbedingt, womöglich auch Überbelastungen vom Kniegelenk ständig, sowie Übertraining oder eben jetzt auch, wenn man viel auf den Knien arbeitet und da zu tun hat, kann es einfach dazu kommen, dass dieses Meniskusgewebe sozusagen einen degenerativen Prozess einnimmt und dann kann es dazu kommen, dass da auch eine Verletzung auftritt. Die dritte Ursache ist sozusagen eine genetische, anatomische, also wenn man jetzt zum Beispiel eine starke O-Beinstellung hat, ja, dann wird natürlich der Innenmeniskus anders belastet, als wie zum Beispiel da Außenmeniskus, ja, und der zeigt dann einfach oft recht früh schon deutliche Abnutzungserscheinungen, die dann in weiterer Folge zu einem Meniskusriss auch führen können. Und dann gibt es noch ein paar Besonderheiten, so einen Scheibenmeniskus, der auch einen Meniskusriss begünstigen kann. Ja. Grundsätzlich, um das Gewebe jetzt sozusagen besser zu verstehen und vielleicht auch daraufhin die mögliche Reha besser zu planen, ist natürlich wieder so ein Grundverständnis über die Anatomie, Physiologie und ein bisschen Biomechanik vom Meniskusgewebe notwendig. Das möchte ich jetzt dann gleich im Anschluss auch besprechen. Meniskus. Viele kennen den Meniskus und wenn man das hört, dann denkt man natürlich sofort an das Kniegelenk. Das ist so der Klassiker. Es gibt im Körper aber auch noch andere Stellen, wo ein Meniskus oder ein meniskusartiges Gewebe auftritt. Das ist ein faserknorpeliges Gewebe. Da gibt es zum Beispiel jetzt auch in der Hand ein Gewebe, was so ist, ja, und auf ein paar anderen Stellen im Kiefergelenk auch. Wir besprechen aber heute den Meniskus im Kniegelenk, weil der auch im Sport am meisten sozusagen betroffen ist. Und das möchte ich jetzt dann anatomisch ein bisschen näher erklären, was das für Gewebe ist. Und damit man da auch ein bisschen weiß, was dann für die Rehabilitation oder für die Heilung dann auch ganz wichtig ist. Ja. Also grundsätzlich sind die Menisken, sind so, muss man sich so eine keilförmige Struktur vorstellen, die ja zwischen den Gelenkflächen des Oberschenkels, Knochen und des Schienbeins liegen. Die haben dann in der Regel, haben sie, also der Innenmeniskus ist mit der Gelenkskapsel verwachsen, ja, und der hat auch so einen dickeren äußeren Rand sozusagen. Und der Außenmeniskus, der ist jetzt zum Beispiel nicht mit der Gelenkskapsel verwachsen. Und das macht natürlich auch eine Besonderheit, die ich dann später auch noch bespreche. Grundsätzlich ist es so, dass der Meniskus dann auch mit Bändern fixiert ist. Und dass eben es einen Innen- und Außenmeniskus gibt und die auch Unterschiede aufweisen sozusagen. Also der innere mediale Meniskus, der ist, wenn man sich das jetzt so vorstellt, der ist ungefähr so halbmondförmig, ja, und der hintere Anteil ist etwas breiter als der vordere Anteil und er ist eben, wie vorhin gesagt, fest mit dem inneren Seitenband, / der Gelenkskapsel verwachsen. Der äußere, der laterale Meniskus ist so ungefähr, ja, kann man sagen, kreisrund, ist fast gleichmäßig breit, ja, und bedeckt grundsätzlich einen größeren Teil von der Gelenksfläche, also so ungefähr 80%. Der Innenmeniskus hingegen bedeckt nur so ungefähr 60%, ja. Und wie gesagt, im Unterschied zum Innenmeniskus besitzt der Außenmeniskus eben keine, ja, direkte Verbindung zum äußeren Seitenband, was ihn in gewisser Weise dadurch auch etwas beweglicher macht und vielleicht auch nicht so anfällig für Verletzungen. Von der Physiologie her bestehen die Menisken sozusagen so ungefähr aus 75% Wasser. Dann haben wir noch so ungefähr 20% Kollagenfasern und dann eben noch einen Anteil von Zellen und Proteoglykanen. Das Gewebe selbst wird eben auch als Faserknorpel bezeichnet, also nicht Hyalinerknorpel, wie wir es im Gelenksknorpel haben, sondern eben so ein Faserknorpel. Und der ist eben im Gegensatz zu diesem Gelenksknorpel viel weicher. Und dadurch hast du eben eine, ja, bessere Beweglichkeit dieses Gewebes, bessere Funktionen, die dir dann einfach auch die Funktion in weiterer Folge, wenn ich dann auf die Biomechanik eingehe, auch zurückschließen lässt, warum dieses Gewebe auch weicher ist als ein normaler Gelenksknorpel. Grundsätzlich ist so, dass dann diese Kollagenfasern, die formen so kräftige zirkuläre Bündel, die von vorne nach hinten ungefähr so verlaufen. Das ist dann auch für die Risse interessant und sind dann sozusagen für die Funktion des Meniskus unter der Belastung verantwortlich. Genau, das ist einmal so grundsätzlich so von der Anatomie her. Also wie gesagt, grundsätzlich vom Gewebe her hat der Meniskus halt eben so Besonderheiten, eben, dass der Innenmeniskus mit der Gelenkskapsel, mit dem Innenband verwachsen ist. Dadurch ist er eben auch häufiger verletzt. Also wenn man da jetzt so vom Verhältnis spricht, ist das so ungefähr 3:1. Also da gewinnt der Innenmeniskus. Dann ist auch noch 50% vom Innenmeniskus Hinterhorn sind mit dem Musculus semimembranosus verbunden sozusagen. Also sozusagen ein Muskel der Oberschenkelrückseite. Was auch für eine Reha und so ganz ja, gut zu wissen ist, sage ich mal so, dass da auch was einstrahlt. Anatomisch gesehen, was da auch noch von der Physiologie spannend ist, ist, dass der Meniskus, man hat das sicher schon oft einmal gehört, dass der so unterschiedliche Zonen hat. Also man spricht davon Zonen, die sozusagen durchblutet sind. Eine zweite Zone, die eigentlich so ja halb durchblutet, dann aber auch wieder nicht, und eine Zone, die gar nicht durchblutet ist, die sich da eher durch Diffusion versorgt. Das heißt, die Menisken besitzen sozusagen so ein spezielles Gefäßversorgungssystem, was auch quasi im großen Maße dann auch die Fähigkeit zur Regeneration und Heilung auch wieder bestimmt. Das heißt, dadurch eine so quasi eine ja, du hast eine randständige Durchblutung von so ungefähr 10-30% des Meniskus ist sozusagen dadurch gewährleistet. Aber der weitaus größere Prozentsatz der Menisken ist sozusagen ohne direkte Durchblutung, und die Ernährung ist ähnlich wie beim Gelenksknorpel, also eben durch diese Diffusion und so eine mechanische Pumpfunktion gewährleistet. Und deshalb ist es auch, ja, dann auch wieder spannend, eben wo und wie ist der Riss? Ist der eben in einer Zone, wo eine Durchblutung da ist oder eben nicht? Und das ist dann einfach auch entscheidend für die weitere Versorgung sozusagen von dem Meniskusgewebe, wenn es da zu einer Läsion kommen ist. Von den Aufgaben des Meniskus, grundsätzlich ist ja so, man kennt das, also wenn man irgendwen fragt, dann auch wenn der kein Grundwissen hat, dann so ein bisschen, wenn man sich dafür interessiert, sage ich mal, weiß man immer, okay, der hat eine Stoßdämpfer, sagen dann viele immer. Ist grundsätzlich richtig, aber er hat dann noch mehrere Funktionen und einige, die sogar noch wichtiger sind. Und ganz wichtig ist eigentlich, dass der Meniskus eigentlich erst dieses Gelenkspiel von dem Oberschenkel- und Unterschenkelknochen sozusagen ermöglicht. Weil wenn man sich so die Schulter anschaut, die liegt da schön mit ihrem Kopf sozusagen in der Pfanne drinnen, bei der Hüfte auch. Und beim Knie ist es aber ganz anders, weil diese Knochen eigentlich komplett unterschiedlich sind und jetzt gar nicht so aufeinander abgestimmt sind sozusagen, wie jetzt andere Gelenke im Körper. Und dafür sind eben diese Menisken halt so großartig in ihrer Bauweise, weil sie dann eben dieses Gelenkspiel ermöglichen, weil sie dadurch, also sie verbessern sozusagen die Kongruenz der gekrümmten Gelenkflächen vom Oberschenkel und von der Fläche des Schienbeins. Also sie gleichen diese Inkongruenz quasi zwischen dem distalen Femur und dem Proximal Tibia aus. Und das führt einfach zu einer deutlichen Erhöhung der Kontaktfläche und dadurch zu einer wesentlichen Reduktion und Verteilung, auf was auch dann auf den Gelenksknorpel wirkt. Das heißt, so ungefähr so 50-70%, was auf den Kniegelenk bei Belastung wirkt, wird quasi von den Menisken aufgenommen. Und die können sich auch sozusagen verlagern und sind sozusagen eben, also durch ihre Beweglichkeit und die Flexibilität und die Form, sind sie eben in der Lage, auf unterschiedliche Beuge- und Rotationsstellungen zu bewerkstelligen. Und durch diese rigide Befestigung der Menisken am Knochen ist die Erzeugung von so Spannungen in den Menisken möglich. Und die verhindern sozusagen so eine komplette Extrusion, also dass das austritt sozusagen aus dem Gelenk und vergrößert sozusagen diese Fläche. Und das ist eben wirklich wichtig, oder das ist eine super Aufgabe für das Gelenkspiel, dass da überhaupt wirklich diese Bewegungen auch so stattfinden können, dass es da nicht zu einer Schädigung vom Knorpel kommt. Also das ist so mit die wichtigste Aufgabe. Weiters, was auch noch sehr wichtig ist, ist, dass er die Gelenksflüssigkeit verteilt. Das heißt, er schmiert unter Anführungszeichen das Gelenk, er verteilt diese Synovia, damit einfach alle Strukturen, die jetzt selbst nicht durchblutet sind, dass die mit der Gelenksflüssigkeit einfach auch Nahrung aufnehmen können mittels Diffusion, aber einfach auch, dass das Gelenk sozusagen ja unter Anführungszeichen eben geschmiert ist und nicht Stellen sind, die dann vielleicht nicht irgendwie eine gewisse, dass die nicht zu trocken werden, nennen wir es mal so. Weiters ist auch noch wichtig, was er hat, ist, dass er das Gelenk stabilisiert. Das ist auch sehr wichtig. Zum Beispiel der Innenmeniskus ist ab 30 Grad ein guter Stabilisator im Kniegelenk, gerade gegen so Scherkräfte, die nach hinten wirken. Und das sind so mal die, und natürlich hat er auch diese Druckverteilung, diese Unterstoßdämpferfunktion, das hat er natürlich auch, das ist natürlich auch dabei, dass er einfach sozusagen ein bisschen so ein Knorpelschützer ist, damit sie einfach da im Zusammenspiel mit dem Gelenksknorpel ist das halt eine wirklich gute funktionelle Einheit, das Ganze. Ja. Also wie gesagt, das sind jetzt einmal so grob die Aufgaben. Also man sieht schon, der ist nicht nur Stoßdämpfer, sondern er hat da schon mehrere wichtige Aufgaben, was auch dann wieder wichtig ist für weitere Behandlungen, kommt es zu einer OP, kommt es zu einer Entnahme vom Meniskus oder einer Teilentnahme von Meniskusarealen oder versucht man das Ganze auch zu erhalten. Ja? Das ist so, sind so die, da ist einfach ganz wichtig, dass man einfach auch weiß, okay, das, was die Aufgabe ist und ja. Grundsätzlich ist es so, wenn jetzt einfach so ein Riss stattfindet, wenn man jetzt ein Physio ist, der oder die am Platz auch mit Mannschaften arbeitet oder mit Sportlern, Sportlerinnen in irgendwelchen anderen Sportarten, ja, dann ist natürlich einmal, wie gesagt, meistens abzuklären, akut einmal, macht man mal Testungen am Platz, schaut sich Rotationen an, schaut sich einen Druck im Gelenkspalt an. Auch das Feedback vom Sportler ist ganz wichtig. Also da gibt so ein Phänomen, das habe ich bei Meniskus jetzt schon häufig erlebt. Ich habe selbst bei mir auch, ich habe mir mal auch den Meniskus gerissen und da habe ich dieses Phänomen auch verspürt. Und zwar im Moment, das ist natürlich jetzt immer, es kommt immer auf die Situation drauf an, aber im Moment, nachdem der Riss da stattgefunden hat, habe ich so damals auch so Sternchen gesehen, ja. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen lustig, aber habe das schon von einigen Sportlern auch als Feedback bekommen, dass die dann nachher so, wie wenn sie, man kennt das vielleicht, wenn man einen Kopfstand macht und sich dann schnell wieder umdreht und dann so ein bisschen so Punkte sieht, ja, ungefähr so, also man so Sternchen sieht unter Anführungszeichen, das geben Sportler oder Sportlerinnen dann auch oft an und das ist im Zusammenhang mit Meniskusverletzungen häufiger der Fall. Ja. Also da, wie gesagt, auch auf das Feedback von Sportler achten. Und grundsätzlich machst du dann die klassische Akutversorgung, die am Platz möglich ist, ja. Wenn da wirklich Schmerzen sind, dass du das dann einfach mal runterkühlst für einen kurzen Zeitraum und dann in der Kabine einfach auch genauere Tests zum Beispiel auch machst, je nachdem wie der Schmerzgrad gerade ist, kannst du von bis, also entweder du machst nur Übungen auf der Liege, eher im passiven Bereich oder was auch eine ganz interessante Sache ist, dass man so Nordic Hamstring Curls machen lassen kann, wenn es geht natürlich von Schmerz her. Und die sind oft, wenn man einen Meniskusriss hat, auf der betroffenen Seite oft dann da gar nicht durchzuführen, weil das so schmerzhaft ist. Und wo man wieder bei dem sind, dass ja ein Teil der Oberschenkelrückseite in den Meniskus auch einstrahlt. Und wenn das natürlich genau der Betroffene ist, dann kann es da einfach dazu kommen, dass man die einfach auch nicht machen kann, weil die dann so schmerzhaft sind. Wenn du das dann sozusagen hast, dann schaust du dir natürlich auch an, dass du das sofort an deinen Mannschaftsarzt oder Mannschaftsärztin weiter kommunizierst, dass da sozusagen die nächsten Schritte eingeleitet werden. Grundsätzlich ist dann immer so, macht man dann noch eine genaue Diagnostik auch. Also da gibt es einfach genauere Meniskustests auch noch. Ich werde es jetzt nur namentlich, das ist McMurray-Test, dann gibt es einen Gelenkspalt-Druckschmerz, der Apple-Grinding-Test, der Tesla-Test, ja, dann gibt es auch noch so ein Bouncing-Phänomen. Das sind jetzt alles mal so Dinge, die man da machen kann. Plus eben auch funktionelle Testungen, eben so wie die Nordic Hamstring Curls. Wichtig ist aber, dass bei so einer Testung wirklich mehrere Tests durchzuführen. Das heißt, wirklich schauen, dass man da ein Repertoire an Testungen auch hat, dass man die auch gut durchführt, weil alle Tests nicht wirklich genau sind. Weil, wie wir vorher erwähnt haben, ist ja eine Zone des Meniskus nicht durchblutet, das heißt, dort sind auch keine Nerven, das heißt, keine Innervation da. Immer wo ein Gefäß, wenn kein Gefäß ist, ist meistens auch oder so gut wie nie ein Nerv da. Das heißt, diese Tests, wenn der Riss in der Zone 3 ist, wo keine Durchblutung und keine Innervierung da ist, dann reagieren diese Tests auch oft nicht auf diese Testung. Das heißt, man testet, Sportler und Sportlerin gibt aber keinen Schmerz an. Dann machst du eine MRT und dann sieht man, dass das trotzdem gerissen ist, ja. Oder das Kniegelenk solche Schmerzen hat, ja, dass Flüssigkeitsansammlungen da sind, ja. Und in schweren Fällen ist sogar so ein Strecken und Beugen des Beins einfach gar nicht mehr möglich. Ja, also da ist das wirklich eingeklemmt, sozusagen, der Meniskus durch den Riss, und dann kannst du dein Bein nicht mehr beugen und nicht mehr strecken. Das ist so, sind wirklich so ganz klare Zeichen. Das ist aber in den wirklich schwereren Fällen und jetzt nicht so oft da, dass das auch so da ist, ja, dass man das wirklich nicht mehr beugen und strecken kann. Ich hatte das zum Beispiel bei mir, bei meinem Meniskusriss, also ich habe das wirklich deutlich gespürt. Ich konnte beim Treppensteigen oder beim Laufen jedes Mal, wenn ich das Bein in Streckung gebracht habe, dann habe ich eine Blockade gehabt, und dann kam ein Schmerz, und wenn ich das Bein dann über diesen Schmerz gestreckt habe, dann ging es auch wieder weiter, aber es war kurzfristig blockiert. Dann kam der Schmerz, dann habe ich einen Überdruck gegeben und dann ging es wieder. Das ging dann so weit, dass ich einfach versucht habe, das zu vermeiden und mein Bein dann eben nicht mehr laufen konnte und beim Stiegensteigen rauf auch nicht mehr durchstrecken konnte, das Bein. Also das war dann einfach alles schon ziemlich lästig, und das war dann auch so ein typischer Grund, warum es dann unterm Strich auch noch zu einer OP gekommen ist. Dazu aber dann noch mehr, warum eine OP oder keine OP. Grundsätzlich MRT ist dann, also wenn das alles an den Arzt weitergeleitet worden ist, dann wird er eben diese oben erwähnten Tests machen und wird dann wahrscheinlich sagen, okay, MRT, damit man sozusagen das bestätigen auch kann, weil eben, wie gesagt, ein Meniskusriss nicht immer wehtun muss, wenn die weiße Zone, weil die ja nicht durchblutet ist, aber wenn es dann einfach zu solchen Anzeichen wie oben kommt, eben mit Schwellung, Schmerzen und so weiter, oder Instabilitäten kann das auch sogar sein, dann ist einfach MRT auch ganz wichtig. Vor allem, wenn es zu einer Beugerotationsbewegung im Knie kommen ist, wenn da macht man meistens auch immer ein MRT, und ist auch wichtig, weil dann wirklich eine gute Bestätigung auch da ist. Wenn das MRT auch eine gute Auflösung hat, dann kann man da auch schon Rissformen und ungefähre Gradeinteilungen ganz gut erkennen. Das heißt, man kann schon bessere, ja, sozusagen Vorgehensweisen treffen, was man da hat. Was gibt's für Risse? Also grundsätzlich, wie gesagt, wenn man das von außen schon erkennt an einem MRT, natürlich intraoperativ wird man dann noch mehr sehen, das Ganze. Aber wenn das ein guter Radiologe oder Radiologin ist, die können dann vielleicht auch schon mittels guter Auflösung auch sagen, wie ungefähr dieser Riss auch ist. Also wie gesagt, Radiologen oder Ärzte, Ärztinnen unterscheiden da unterschiedliche Rissarten. Ich habe mir da jetzt einmal ein paar rausgepickt, die so die gängigsten sind. Also es gibt so einen Längsriss, das heißt, da ist der Einriss parallel zum Faserverlauf. Dann gibt es diesen Korbhenkelriss, das ist sozusagen eine Sonderform von dem Längsriss, bei dem wird der Meniskus sozusagen regelrecht gespalten, und der Meniskusriss erstreckt sich vom Vorderhorn, also vom vorderen Anteil, bis zum hinteren Teil des Meniskus, und oft ist das sehr schmerzhaft und führt auch zu so Blockaden. Also so einen Riss hatte ich zum Beispiel. Dann gibt es noch einen Radiärriss, der ist quer zum Faserverlauf des Meniskusknorpels, des Meniskus. Und dann gibt es noch so einen Lappenriss, der beginnt quasi in der Innenzone des Meniskus und zieht sich von dort dann bis zur Außenzone. Ist oft so ein degenerativer also wegen einer degenerativen Vorschädigung. Dann gibt es noch so einen horizontalen Meniskusriss, da befindet sich der gewissermaßen in der Mitte des Meniskus und spaltet diesen sozusagen so, ja, so ein bisschen fischmaulartig in eine obere und untere Lippe quasi. Dann gibt es einfach noch so komplexe Risse, also das ist wirklich eine Kombination von verschiedenen Meniskusrissformen, jetzt mit mehr als einer Hauptrissrichtung sozusagen. Wichtig bei den Rissen ist, dass es sozusagen instabile und stabile Risse gibt. Und das ist auch wieder spannend, weil das auch wieder eine Möglichkeit gibt, wie geht man vor, operieren oder nicht operieren, das ist da auch ganz wichtig. Bei stabilen Rissen sozusagen kann man sich das eigentlich so vorstellen, dass ein stabiler Riss, der sozusagen also zum Beispiel ein Vertikalriss, ein Korbhenkelriss, je nachdem, und so ein Horizontalriss, das sind alles Risse, die eine Kollagenstruktur rundherum haben. Das heißt, es ist wirklich um und um sozusagen Kollagen, es ist auf einer Seite irgendwie offen, so wie eben bei instabilen Rissen. Und das ist dann natürlich auch wieder entscheidend, weil wenn dieser Riss stabil ist, dann kann man da einfach auch, was dann die Reha betrifft oder die OP-Methode oder eben die konservative Therapie, hier oft mal bessere Ergebnisse erzielen, als wenn man jetzt instabile Risse hat, wo einfach diese umgebende Kollagenstruktur sozusagen nicht da ist. Und das ist eigentlich schon auch ein ganz wichtiger Punkt für die Therapie und auch für die Behandlung. Bei stabilen ist eben so eine Kollagenstruktur da und bei nicht stabilen Rissen ist so eine fehlende Kollagenstruktur oder fehlende kollagene Umschließung da. Und das ist dann auch wieder entscheidend für die weitere Behandlungsweise sozusagen. Grundsätzlich sagt dann oder entscheidet dann schlussendlich ja auch der Arzt oder die Ärztin, ob jetzt eine OP stattfindet oder nicht, natürlich immer in Rücksprache, aber grundsätzlich ist es so, dass es einfach Meniskusrisse gibt, die Probleme machen, dann gibt es aber auch wieder welche, die keine Probleme machen und die keine Probleme machen, die sind oft gar nicht bemerkbar. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen Sportler, der hat ein Knie-MRT gemacht, weil er Probleme hatte oder weil er sich das Knie verdreht hat und da irgendwie, oder einen Schlag am Knie, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was der Grund war. Auf jeden Fall ist dort ein Meniskusriss angeführt im MRT, aber er spürt ihn nicht, er macht keine Probleme, er hat keine Instabilitäten im Knie, keine Schwellungen, keine Schmerzen, keine Blockade und so weiter und so fort. Somit ist da einfach eine OP auch nicht notwendig, weil sie ihn einfach nicht stresst. Auch in seiner Sportart, die er macht, hat er da einfach kein Problem. Das heißt, wenn dieser Riss stabil ist und einfach keine Schmerzen, keine Probleme verursacht, dann ist hier auf jeden Fall eine konservative oder eine Therapie oder eine Reha ohne Operation möglich und auch auf jeden Fall sinnvoll, das zu machen. Wichtig, wenn man das dann macht, also wenn man keine OP macht, dann ist es einfach wichtig, dass man schaut, dass man eine gute Reha hat, wo wirklich alle Punkte abgehakt werden sozusagen. Das heißt, Mobilisation, einfach, dass das Gelenk durchbewegt wird, ja, dass eine Muskelkräftigung stattfindet von der kompletten Beinmuskulatur, dass die physiologischen Reize auch stattfinden, die vielleicht ein Meniskus auch braucht mit Druck und Zug, dass man das auch berücksichtigt. Ja. Dann ganz wichtig ist auch, wenn man nicht operiert, dass man da einfach eine gute Education an den Patienten und Patientin gibt, ja, dass man einfach gewisse Dinge jetzt vermeiden soll, ja, also so ganz lange sitzen und so weiter, ja, dass man da versucht, immer wieder das Knie auch durchzubewegen, einfach, dass es da zu einer guten Versorgung kommt von den ganzen Meniskusarealen, ja. Grundsätzlich, was man vielleicht auch noch sagen muss, ist, dass so eine konservative Therapie, man sagt da auf 12 Wochen probiert man das einmal, also wenn das jetzt auch vielleicht mit Schmerzen einhergeht, mit leichten, mit einer Schwellung oder so, wo es jetzt nicht so hundertprozentig ist, ja, dass man sagt, okay, man probiert jetzt trotzdem einmal 12 Wochen eine konservative Therapie, also ohne OP, dem ist nichts entgegenzusprechen. Also das ist definitiv auch eine gute Sache, das zu machen und zu probieren. Im Sport ist es aber oft so, dass das aus Zeitgründen nicht möglich ist, weil einfach 12 Wochen mache ich mal was und wenn es dann trotzdem zu einer Operation kommt, dann denkt sich der oder die Sportlerin, ja gut, hätte ich gleich machen können. Die 12 Wochen, ja, haben wir jetzt eigentlich nur 12 Wochen gekostet für Vorbereitung auf irgendein großes Ereignis oder für, dass ich einfach mehrere Spiele in der Meisterschaft verpasst habe und so weiter und so fort. Also das ist im Sport jetzt dann oft für den Nichtsportler, würde ich natürlich empfehlen, sofort einmal ohne OB das zu probieren, wenn nicht die Schmerzen oder Reizzustände zu groß sind. Aber sonst ist es auf jeden Fall wirklich wichtig, als Nichtsportler da einfach mal nicht gleich eine OP zu machen. Wie gesagt, im Sport ist halt oft so, dass dieser konservative Ansatz vielleicht oft einen negativen Therapieverlauf hat, weil die Belastungen dann im Sport dann so hoch sind oft, dass es dann erst zu einer Operation kommt, weil das Gewebe dann doch nicht die Belastungen standhalten kann. Also das ist immer so ein Für und Wider. Es geht die Tendenz mehr dazu, dass man Meniskus nicht gleich operiert, sondern auch einmal versucht, den zur Selbstheilung zu stimulieren. Aber im Sport ist es natürlich oft vieles anders, als wir jetzt bei dem Alltagpatienten. Das muss man auch, da kommt, wie gesagt, so viel Zeitgründe dazu. Andere Belastungen, die da jetzt im Alltag gar nicht so da sind, die man es vielleicht in Sportarten hat. Es gibt natürlich Sportarten, da, also Radfahren zum Beispiel, ja, wenn das geht, muss man da natürlich auch keine OP machen. Ja. Also es kommt wirklich immer auf die Umstände drauf an, was dann wirklich auch, oder kommt es zu einer OP oder kommt es zu keiner Operation. Wenn jetzt sozusagen dann die Entscheidung fällt, OP oder keine OP, wenn es jetzt dazu kommt, dass es eine OP gibt, dann gibt es zwei Möglichkeiten dafür. Also es gibt einerseits diese Meniskus naht sozusagen, also dass man versucht, den Meniskus zu erhalten und einfach wieder zu fixiert das Ganze mittels Nähten. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dieses Stück, was verletzt ist, wegzuschneiden. Und darauf möchte ich jetzt dann auch noch näher eingehen. Grundsätzlich, solche Operationen werden eigentlich immer durchgeführt mittels einer Arthroskopie. Das heißt, der Arzt macht zwei Haut oder die Ärztin macht zwei Hautschnitte, kontrolliert dann mal das Knie mit einer Kamera und verschafft sich sozusagen mal einen Überblick, wie es da drinnen gerade ausschaut, testet meistens auch noch die ganzen anderen Strukturen, Kreuzbänder und so weiter, ob das alles stabil ist. Und dann ist oft so die Entscheidung, wenn er daneben sieht oder die Ärztin daneben sieht, okay, Meniskus ist dort und dort verletzt, schaut so aus, ja, dann natürlich spricht man das oft vorher ab, aber oft kommt es dann im OP dann auch oft noch zu der Entscheidung, dass man vielleicht diesen Teil doch wegnehmen kann oder wegnimmt, weil es einfach nicht zum Erhalten geht, weil das einfach dann eine Zone ist, die nicht durchblutet ist. Kann aber auch umgekehrt sein, dass man sagt, okay, das ist eine Zone, der ist in eine Zone, wo man vielleicht nur ein kleines Stück entfernt, aber den Rest dann näht, weil es einfach eine gute Heilung da ist. Und da ist definitiv auch so die Intention dahinter, dass man das natürlich auch versucht zu erhalten, das Gewebe. Wenn es jetzt zu einer Teilresektion kommt, gibt es da so einen Leitsatz, den Ärzte oder Ärztinnen da oft haben, ist, dass man so wenig wie möglich, so viel wie nötig wegnimmt sozusagen. Weil natürlich jede Entnahme von einem Meniskusgewebe auch Einfluss auf die Stabilität des Kniegelenks hat, eben auf dieses erwähnte Gelenkspiel und so weiter. Und das ist einfach da auch wichtig. Und das bedenken die Ärzte da auch mit, dass man da nicht viel wegnimmt, sondern einfach versucht, nur wirklich das, was wirklich nötig ist. Das ist jetzt eigentlich operativ von der Meniskus-Teilresektion. Also wie gesagt, da werden dann noch das Meniskusgewebe, die Wundränder geklettet ein bisschen. Ich gar nicht so näher darauf eingehen. Das ist jetzt nicht mein Gebiet. Das ist natürlich spannend, wenn das ein Arzt oder eine Ärztin natürlich genauer erzählt. Aber grundsätzlich ist das, was so die Teilresektion, also eigentlich jetzt ganz banal unterbrochen, du schneidest das kaputte Stück weg, schaust, dass du da wieder eine halbwegs gute Form hast, indem du die Ränder da so ein bisschen auslegst. Und ja, dann macht man das Ganze wieder zu und dann war es das eigentlich auch schon wieder. Also ganz kurze Operation. Ich glaube, das geht sich innerhalb von 20 Minuten aus wahrscheinlich, was ja auch gut ist, dass das Kniegelenk dann nicht so lange diese Operations hat auch sozusagen. Wenn es jetzt zu einer Meniskusnaht kommt, dann ist das auch wieder so, dass man sich das, dann hat sich der Operateur oder die Operateurin das Meniskuswebe, legt das quasi wieder in die Form hin und schaut, dass das einfach wieder so da liegt, wie es anatomisch auch ist. Und dann gibt es eben unterschiedliche Möglichkeiten für diese, dass man das Ganze wieder mittels Naht versorgt. Ich möchte da nur überblicksmäßig kurz eingehen. Wie gesagt, Schuster bleibt bei deinen Leisten, ist jetzt nicht mein Wissen oder meine Expertise hier über OP-Methoden zu sprechen. Wie gesagt, möchte es nur ganz kurz erwähnen. Also es gibt diese All-Inside-Nahttechnik, dann gibt es eine Inside-Out-Nahttechnik, eine Outside-In-Nahttechnik. Was ich nur sagen kann, ist, dass wenn ich, oft lese ich einfach so die All-Inside-Technik, das dürfte, glaube ich, unter den Operateuren und Operateurinnen gerade so das, ja, die Standardmethode auch ein bisschen sein. Da hat man einfach so ein Fadenmaterial und so Ankerplättchen, so eine Fast-Fix-Sache. Und das ist, wie gesagt, die am häufigsten angewandte Technik. Und lese ich am meisten oder habe ich viele Patienten, die das haben, ist diese Technik auch angewendet. Aber wie gesagt, Operation ist Arzt, Ärztin, da will ich jetzt dann gar nicht auch näher drauf eingehen. Genau, das ist jetzt eigentlich grundsätzlich einmal, was jetzt so das Operative betrifft, also was wirklich im OP-Raum passiert. Dann Rehabilitation, das Spannende sozusagen. Da ist jetzt auch so, dass sich natürlich die Meniskusteilresektion schon stark von einer Meniskusnaht sozusagen unterscheidet. Also bei einer Meniskusteilresektion ist es wirklich so, dass du eigentlich, wie gesagt, ein operiertes Knie hast, wo jetzt aber kein Gewebe per se mehr heilen muss, bis jetzt auf Haut und Kapsel, dass die natürlich diese Hautschnitte und der Kapselschnitt natürlich auch passiert. Das muss natürlich wieder heilen. Das heißt, das Knie muss in erster Linie mal wieder reizfrei werden. Das heißt, Schwellung weg, Beweglichkeit wieder da, die Haut muss heilen und so weiter und so fort. Das heißt, das ist sozusagen dieser oberste Ziel in den ersten Tagen bis Wochen, ja, dass man das Knie einfach reizfrei hat. Und dann geht's eigentlich relativ schnell. Also man schaut dann wirklich, sobald das Knie belastbar ist mit all den Reizen, die es hat, dass man dann einfach schaut, Kraftaufbau, Stabilität, dass man da alles reinbringt, Beweglichkeit. Das geht oft rasch, ja, also es gibt wirklich Leute, die nach 3 Wochen dann wieder voll einsatzfähig auch sind, ja, also die wirklich sagen, nach 3 Wochen, es fühlt sich alles gut an, also wenn die OP wirklich kurz war, wenn das nur ein kleines Stück war, dann geht das einfach ziemlich rasch, also ich glaube sogar in der englischen Premier League ist es oft so, dass die Spieler, wenn sich die am Sonntag den Meniskus verletzen, die werden operiert gleich am Sonntag, das wird rausgenommen und der spielt nächstes Wochenende wieder. Ob das jetzt natürlich gut ist, ist natürlich die andere Seite. Also ich sage immer so, vor 3 Wochen würde ich persönlich niemanden, auch wenn sich der gut präsentiert, würde ich den nicht zurückschicken. Einfach aus dem Grund, weil durch die OP diese ganze Gelenksflüssigkeit, diese Synovia rausgespült wird, es kommt Sauerstoff ins Gelenk rein. Ja. Das heißt, du hast einfach keine gute Versorgung für deinen Knorpel eine Zeit lang. Ja. Und das ist halt schon eine wichtige Komponente für mich auch. Und deshalb sage ich da, vor 3 Wochen schicke ich niemanden zurück, weil es mir einfach aus anatomischer Sicht wichtiger ist und physiologischer Sicht. Grundsätzlich ist es so, dass ich sage jetzt einmal so einen Zeitraum von Ja, 4 bis 8 Wochen. Ja, also das ist so ein Zeitraum, der oft ja ganz gute, wenn wirklich alles gut verläuft, ja, sage ich einmal, kann man nach 4 bis 8 Wochen auf jeden Fall, oft sogar schon früher, wie gesagt, sagen wir 3 bis 8 Wochen, unterschiedlich, je nachdem, wie ist einer Profisportler, Sportlerin oder muss der dann auch noch 40 Stunden Arbeit nehmen. Ja, das macht natürlich dann einen Unterschied. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist es wirklich eine, ja, zuerst einmal Knie-Akutversorgung, reizfrei bekommen, Kraftaufbau, Stabilität und einfach wieder ranführen an den Sport. Und geht in der Regel sehr schnell oder mit guten Erfolgen, wenn man richtig Ansätze hat, weil der Muskel auch nicht so stark abbaut nach dieser kurzen OP, weil man eigentlich sofort belasten kann, man kann sofort draufsteigen, man geht da in der Regel oft in der Früh ins Spital und geht mittags gleich wieder nach Hause und ohne Krücken und so weiter. Also wie gesagt, grundsätzlich eher so eine Sache, damit man arbeitet gegen die ganzen Reize im Knie, die da sind. Bei einer Meniskusnaht schaut das Ganze schon wieder ganz anders aus. Bei einer Meniskusnaht ist es so, gleich einmal vorweg, dass es grundsätzlich keine übereinstimmende Vorgabe für eine Nachbehandlung gibt. Also es gibt Nachbehandlungsempfehlungen, aber es gibt jetzt nicht so diese eine Vorgehensweise, die man hat, ja, weil es einfach auch da unterschiedliche Faktoren zu tragen kommen sozusagen. Es ist nämlich schon ein Unterschied eben, ob ein stabiler Riss mittels Naht versorgt wird, also wie zu Beginn auch erwähnt, oder ob das ein instabiler Riss ist. Bei einem stabilen Riss kann man schon ein bisschen eine progressive Reha angehen sozusagen, und bei einem instabilen Riss ist es eher eine restriktive Reha. Ja. Was auch noch wichtig ist, ist, dass natürlich für mich ist es immer ganz wichtig, dass die genaue Lokalisation bekannt ist. Also ist es eine kapselnahe Naht, ist es eine kapselferne Naht, ist es eine Naht im Hinterhorn, ist es eine Naht im Vorderhorn, ja, und so weiter und so fort. Oft steht nur Naht Innenmeniskus oben, also da wirklich auch nachfragen, wo war das genau, weil es einfach auch dann für die Reha dann auch entscheidend ist, wenn man weiß, was der Meniskus ja dann auch für Bewegungen hat, dass man das dann auch gewissermaßen für einen Zeitraum vielleicht vermeidet und in späterer Folge dann auch vielleicht stimuliert mit gewissen Bewegungen, damit man dieses Gewebe dann sozusagen auch bestmöglich therapieren kann auch. Grundsätzlich ist es dann eben so, was bedeutet progressiv und restriktiv? Also in den meisten Fällen ist es wirklich noch immer so, ich merke, dass langsam aber doch es anders wird von der Nachbehandlung, auch was die Vorgabe vom Operateur betrifft. Natürlich ist das immer das, an das wir Physio, Sportphysio uns auch halten. Der Operateur sieht das Knie, der sieht das Gewebe, der kann das einschätzen, wo, wie, was ist wichtig in den nächsten Wochen für das Gewebe. Das heißt, an diese Vorgaben, daran halten wir uns. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, wir Physios und Sportphysios sind die Experten, was die Reha betrifft. Das heißt, wenn wir eine gute Ausbildung haben, wenn wir uns ständig weiterbilden, wenn wir Dinge hinterfragen, wenn wir uns interessieren für Dinge, ja, dann werden wir auch die bestmögliche Therapie machen, wenn wir uns an Evidenz halten, wenn wir uns an Erfahrung halten, an Expertise. Da sind wir wieder bei diese 3 E's, was bei so einer Verletzung ganz wichtig ist, ja. Dann bin ich der Meinung, kannst du auch nichts falsch machen, ja. Und was ich mit dem Umdenken gemeint habe, ist, dass es halt oft jetzt schon ist, dass ich oft Vorgaben habe, dass die Leute bei meiner Meniskusnaht gleich eine sofortige Teil- oder Vollbelastung haben und auch keine Bewegungslimitierung. Das ist eben oft bei so stabilen Rissen der Fall, wenn eben so ein kollagenes Gewebe da ist. Ja. Wie gesagt, wenn das natürlich so ein instabiler Riss ist, ja, dann ist eh klar, dass man da eher mal wirklich die ersten 4 Wochen voll respektiert, diese Fixation wirklich narbig ausheilen lässt, ja, damit man da einfach keinen Stress auf diese Naht auch bringt und dass die da sozusagen einheilen kann, ja. Aber wie gesagt, grundsätzlich progressiv versus restriktiv sozusagen, das heißt progressiv so ein bisschen als Richtwert. Innenmeniskus, Vertikalrisse kann man oft progressiv behandeln, weil so eine kollagene Struktur da ist. Bei restriktiver Behandlung ist eher bei Außenmeniskus und Radiärrissen, weil ja oft so diese fehlende kollagene Umschließung nicht da ist und der Außenmeniskus eben auch jetzt keine Verbindung hat zur Kapsel, der Innenmeniskus schon, und deshalb kann man da auch ein bisschen in der Reha unterscheiden. Ja. So grundsätzliche Unterschiede von den Maßnahmen, also was die Belastung betrifft, restriktiv ist wirklich 4 bis 6 Wochen lang Entlastung, oft zu 30, 60, 90 Bewegungslimitierung. Beim progressiven Vorgehen ist wirklich so die ersten 4 Wochen schmerzadaptiert arbeiten. Die Freigabe ist bei der restriktiven auch dann eher schmerzadaptiert. Im progressiven Bereich hast du schon eine frühere Freigabe. Beim restriktiven hast du diese Bewegungslimitierung, beim progressiven hast du eben oft keine Orthese, ja, und hast sofort ja eine freie passive Mobilisation sofort, und du hast als Limitationen ist sozusagen oft so 90 Grad für 3 Monate, ja, also dass du da nicht in so eine tiefe Hocke gehst belastend, und bei der progressiven kannst du das eigentlich sofort machen, ja. Grundsätzlich die Studien sind oft so, dass man wirklich sieht, okay, was die Beugung betrifft, weil das ist ja oft immer so diese Einschränkung, dass man nicht beugen darf. Was so Außenmeniskus betrifft, ja, eben diese und so Radiärrisse, da sagt die Studienlage aktuell schon, dass das wichtig ist, also dass es wahrscheinlich ein besseres Outcome ist, wenn man diese 90 Grad respektiert auch. Und bei den anderen Rissen sagt, gibt es jetzt aber keine sozusagen Bestätigung, dass es das zu einer besseren Heilung kommt oder dass es da zu irgendeiner Nahtverschiebung kommt, wenn man dann schon weiter in die Beugung auch geht. Also ich glaube immer, es kommt, oder was ich gute Erfahrungen gehabt habe, und da ging bis dato noch nie was schief, wenn man da wirklich locker anfängt, auch weiter rein zu mobilisieren, passiv, ja, also jetzt nicht aktiv, redet jetzt nicht von einer Kniebeuge, die man tiefer macht, sondern wirklich passiv, dass man da reingeht und das auch locker durchbewegt, hat bei mir damals bis dato noch keine negativen Outcome gehabt, und finde ich grundsätzlich von dem Erklärungsmodell mit restriktiv und progressiv auch vom Ansatz her ganz vertretbar. Von der Reha, von der Naht her ist es so, dass ich da gerne immer so ein 5+1 Phasenmodell habe. Also grundsätzlich so die Phase 1 ist wirklich so die ersten, ich sage mal 14 Tage, ist wirklich so diese Akutversorgung, dass das Knie reizfrei wird, dass man all diese, was man in der Folge mit Brandtani Akutversorgung einfach auch wieder gut beschrieben hat, was man da alles machen kann. Dann habe ich so eine Phase 2, die beginnt so für mich immer ab Tag 14. Da wird das Ganze einfach schon ein bisschen, wenn das Knie es auch zulässt, geht es da mehr schon in Ziel, Return to Activity, also dass man seinen Alltag dann auch wieder meistern kann, dass wenn man nach 6 Wochen sozusagen den dann oft diese ganzen Limitierungen weg hat, dass man dann einfach auch sich auch schon ein gutes Gangbild hat vielleicht, dass man sich auch von der Beweglichkeit gut fühlt, dass man die Sicherheit auch hat, ja, das ist mir da in dieser zweiten Phase dann oft ganz wichtig, und auch da die Übungen dafür auslegen. Phase 3 ist dann sozusagen eigentlich so die Hauptreha-Phase, wo es wirklich das Rückkehr zu jetzt moderaten Sportarten wie Laufen, Schwimmen ist, die dann auch so nach 3 Monaten oft dann wieder gut sind. Da beginnt dann auch oft so die Phase 4, wo dann wirklich so die vollständige Wiederherstellung für Sport im höheren Level ansteht, sozusagen wie Fußball, Handball und so weiter und so fort. Phase 5 ist dann noch so ab 6 Monaten, da ist dann sozusagen dieses ganze sportartspezifische noch intensiver Return to Sport, Play und Competition. Und dieses +1 ist sozusagen auch diese Prävention, dass man dann einfach auch noch danach hinaus noch so ein bisschen weiter schult, was da auch noch ganz wichtig ist für das Ganze. Grundsätzlich, wenn man jetzt so kurz einmal anreißt zur Phase 1 Akutversorgung, was man da sozusagen macht in dieser ersten Phase, also von der passiven Therapie, was wir als Therapeuten jetzt machen können, ist, mache ich einfach gerne Patellamobilisation in die Richtungen, dass die einfach Beweglichkeit bleibt, ja, dann in Streckung arbeiten, in Beugung arbeiten, wie gesagt, da ist für mich so schon das Ziel, auch 90 Grad, einfach passiv bewegen. Ja, da gibt es keine Studien, die dagegen sprechen. Wenn man das einfach unbelastet macht, da kann man, ist einfach wirklich eher positiv für den Meniskus. Weiters ist auch noch, dass man so Soft-Tissue-Techniken an der Wade macht, an den Hamstrings, an der Oberschenkelvorderseite, einfach all diese Muskelpartien, die da nicht so, oder den Popliteus, einfach die, wo man da nicht so gut, die jetzt dann nicht so beansprucht werden, aber dass es da nicht zu irgendwelchen Kontrakturen etc. kommt. Ja. Aktive Therapie, was der Patient dann auch machen kann, ist einerseits Mobilisation in dem Graden, wo es vorgegeben ist, beziehungsweise schmerzadaptiert, je nachdem, wo der Riss ist und wie die Form ist. Das kann im Sitzen passieren, das kann in Rückenlage, das kann am Ball, am PC-Ball, das kann mit dem Handtuch, mit einem Skateboard, das kann an der Wand. Einfach wirklich durchbewegen in den Bereichen, wo es für den Patienten okay ist und bis es zu einem Ziehen kommt, schmerzadaptiert das Ganze. Aktive Therapie, was sonst noch ist, also mir ist da wichtig in der ersten Phase, weil man jetzt fürs Knie vielleicht dann selber noch nicht so viel machen kann, also dass man nicht da mit wahnsinnigen Squats oder Lunges oder wie auch immer arbeitet, dass man wirklich schaut, dass man die Rumpfstabilität hier gut trainiert, dass man Kräftigung vom Becken macht, ja, alles was Gluteus Medius, Gluteus, ja, alles was da irgendwie wichtig ist, auch Hüftbeuger und so weiter und so fort. Fang auch dann schon gern mit Deadlifts an, mit Good Mornings, ja, einfach Hip Thrusts, Bridging, solche Übungen, alle da sind ganz gut in dem Bereich. Kann man auch mit modifizierten High Squat machen, wo man vielleicht einen Support mit dem anderen Bein hat. Wadenheber genauso, wo man vielleicht auch nur eine 60-40% Belastung hat. Den Schienbeinmuskel, ja, also alles, was da irgendwie möglich ist, was irgendwie keinen Stress setzt oder keine negativen Einfluss hätte auf die ganze Wundheilung von der Meniskusnaht. Also man kann schon viel machen und das ist oft so, dass man oft hört, ja, in den ersten 6 Wochen kann man eh nichts machen. Finde ich nicht, gerade im Gegenteil, da kann man wirklich viel machen. Da kann man echt viel rausholen, was einem später für die Reha dann wirklich, wirklich entscheidend auch was bringt. Was die Ausdauer betrifft, man kann auf dem Ruderergometer gehen, dass man das sozusagen das operierte Bein nebenbei herschleift. Man kann am Ergometer gehen, wenn man den Sitz und die Pedale gut einstellen kann. Da kann man auch mit der nicht operierten Seite ein bisschen mehr treten. Ja. Und ansonsten kann man auch mit leichter Sensomotorik anfangen, dass man hier auf dem Balanceboard steht und einfach das Gewicht auch gewissermaßen ein bisschen verteilt. Und dann in den nächsten Phasen, dann geht es eigentlich eh drum, sobald das nach 6 Wochen stabil sozusagen nabig ausgeheilt ist, das Ganze, dann geht es eh los mit Kniebeugen, Beinpresse, Beinstrecker, Beinbeuger, Deadlifts, Bridging, Adduktorenmuskulatur, alles, was da dann dazugehört, wie man es eigentlich bei einer klassischen Reha auch hat, was den Muskelaufbau betrifft, was die Mobility betrifft, ja, was die Stabilität betrifft. Also alle Punkte da auch irgendwie abfüllen von Übungen, die natürlich hier einfach auch ja an das Gewebe angepasst sind. Also würde jetzt da nicht gleich mit 60 Kilogramm eine Tiefkniebeuge machen, das vielleicht nicht, sondern mich da auch an den Graden vorarbeiten, dass das auch sich gut anfühlt für den Patienten und die Patientin. Und das ist so prima eigentlich so die Nachbehandlung. Also es ist dann ähnlich wie bei einer Kreuzbandoperation auch oft, dass man hier dieselben Sachen auch setzt. Ich glaube, wichtig ist, dass man in den ersten 6 Wochen nicht nur da liegt und nur passiv arbeitet, sondern dass man hier auch wirklich schon aktiv rausholt und je nach Rissart, stabil oder instabil und der Versorgung, kann man mehr oder weniger machen. Ja, und das ist, glaube ich, so das Wichtige, dass man weggeht davon, Meniskusnaht ist einmal 6 Wochen lang nur passiv locker durchmobilisieren, vielleicht mit Strom arbeiten, vielleicht mit abschwellende Maßnahmen und so weiter und so fort. Man kann auch schon mehr machen, was so Kraft betrifft und so weiter und so fort. Also das ist, darf man nicht immer vergessen. Also wie gesagt, wichtig ist dieser Unterschied zwischen progressiv und restriktiv, dass man hier einfach auch weiß, okay, wohin geht die Reise, was ist gemacht worden, ja, und nicht einfach nur, weil man vor 10, 15 Jahren gesagt hat, Meniskusnaht ist einfach immer Rückstellung, da kann man nicht mehr machen, sondern auch wir entwickeln uns weiter, die OB-Methoden entwickeln sich weiter. Also warum sollte sich die Physiotherapie nicht auch weiterentwickeln? Also hier einfach wirklich versuchen, auf dem neuesten Stand zu bleiben, diese Dinge auch zu machen. Und es wird nichts passieren, wenn man diese ganzen Punkte bedenkt, die man da einfach anatomisch weiß, was das Meniskusgewebe betrifft. Das sind eigentlich so die wichtigsten Dinge. Also per se kann man da nichts falsch machen. Wenn man sich an die Grundbiomechanik und an die Grundanatomie hält, dann wird da auch nichts passieren. Sowohl restriktiv als auch progressiv. Es geht immer darum zu wissen, was gemacht wurde. Deshalb ist es so wichtig, wo wurde es gemacht. Und dann ist das auch ganz entscheidend auch für die Reha. Schlussendlich zur Naht. Dass die Naht wieder reißt, das besteht, ja, und die Literatur ist also zwischen 5-40%, also ein großer Range. Also du kannst die beste Operation haben, die schönste Naht, aber es kann sein, dass dir das trotzdem dann aufreißt sozusagen. Ich hatte mal einen Fall von einer Sportlerin, die hatte wirklich einen Meniskusnaht. Die Reha war super, alles top, alles gut verlaufen. Und dann ist sie wieder in den Sport zurückgekehrt. Und nach zwei, drei Trainingseinheiten hat sich das dann einfach wieder komisch angefühlt, war wieder so ein Stechen da. Und die wurde dann schlussendlich noch einmal arthroskopiert von einem anderen Arzt dann da. Und der hat halt einfach gesagt, dass diese Naht, die ist nie zusammengewachsen, ja, sondern das war einfach ein Gewebe oder ein Teil des Meniskusgewebe, was einfach nicht durchblutet war, und das hat dort nie aneinander gefunden. Ja, also es gab nie eine Heilung. Das heißt, die hat zwar diese Naht bekommen, aber schlussendlich hat das Gewebe dort nicht heilen können, weil kein Blut, keine Nährstoffe so gut hingekommen sind, dass diese Nadeln oder diese Nahtränder dann auch wirklich so zusammenwachsen haben können, dass das dann auch wirklich stabil ist. Und der wurde dann schlussendlich, der Meniskus, das Teil dann auch teilresektiert und weggenommen und konnte dann aber schon auch wieder Sport machen, aber wie gesagt, war natürlich ein langer Leidensweg, der dann vielleicht auch anders machen hätte können, wenn man gleich gesagt hätte, okay, man macht eine Meniskusteilresektion. Zusammenfassend zu dem Ganzen, wie gesagt, wichtig ist, OP ja oder nein, es geht konservativ, im Sport ist es natürlich immer so eine Frage der Zeit. Ich bin mit einem Resektion viel früher wieder zurück im Sport, als wie wenn ich eine Naht habe. Eine Naht ist natürlich fürs Gelenk wiederum besser und auch für die Zeit danach und nachhaltig und so weiter und so fort. Aber man kennt das im Sport, man hat vielleicht noch ein Jahr, wo man Olympische Spiele hat und da will man noch dabei sein. Dann sind die in zwei Monaten vielleicht und da ist natürlich eine Teilresektion passt da besser rein in den Plan, als wie man jetzt eine Naht hat, weil mit der Naht ist das dann vorbei, da geht sich das nicht aus. Mit einer Resektion geht sich's wahrscheinlich im besten Fall sogar aus und man verliert auch gar nicht so viel. Also ich glaube, es ist immer eine sehr individuelle Frage auch, ob man jetzt eine Naht macht oder nicht. Ich zu meinem Teil, ich habe mich damals gegen eine Naht entschieden, einfach aus dem Grund, weil es bei mir nicht reinpasst hat, aus Jobgründen. Ging einfach nicht, dass ich da jetzt sage, okay, ich falle da jetzt so lang aus, dass ich da einfach nicht belasten kann. Das war in dem Fall nicht möglich. Und habe ich mich dazu für eine Teilresektion entschieden. Aber wie gesagt, es ist sehr individuell. Aber grundsätzlich ist natürlich eine Naht immer toll, wenn man das erhalten kann, das Gewebe, wenn es die Zeit erlaubt, wenn man sich keinen Stress macht, ist es super, das so zu probieren. Ich verstehe aber auch an jeden Sportler oder Sportlerin, wenn die sagt, na, sie lässt sich das wegzwicken, weil sie will einfach wieder frühestmöglich am Platz sein und frühestmöglich dabei sein bei irgendwelchen Großereignissen. Also muss man auch immer das Individuelle verstehen sozusagen. Genau, ansonsten gibt es zu Meniskusverletzungen jetzt noch zu sagen, dass es gibt noch Implantate und diese hat sich aber nicht wirklich durchgesetzt und dann auch noch Transplantationen. Das ist dann ähnlich wie bei einer Naht, da nimmt man dann sozusagen einen Organspender, Meniskus und implantiert den ins Knie. Und das ist eigentlich so, aber auch jetzt nicht etwas, was so super häufig vorkommt. Return to Sport nach Meniskusnaht oder nach Meniskusresektion, also nach Resektion ist es eigentlich ja wie gesagt, da geht's reizfrei und dann, wenn das alles passt und von der Physiologie dann auch, dann kann man da eigentlich schnell wieder in den Sport zurück. Bei Return to Sport für Meniskus nah, dieses, finde ich, kann man sich eigentlich ganz gut so Kreuzband-Reha-Protokolle auch hernehmen, die passen da eigentlich auch ganz gut. Also die decken ähnliche Sachen ab. Also das ist dann schon, geht dann schon Hand in Hand, dass man so ein Knie-Reha-Protokoll für Kreuzband und Meniskus naht sich entwirft, weil das einfach auch dann alles dabei ist, also von Sprüngen bis hin zu Kraft, bis hin zu Beweglichkeit, bis hin zu Rotationen und so weiter. Also alles, was ein Kreuzband da auch abgetestet wird am Ende, es wird auch eine, wird auch die Meniskus naht sozusagen dazu abgetestet. Also wie gesagt, zusammenfassend zur Meniskus kann man sagen, es gibt eigentlich kein allgemeines Behandlungsschema, was die Naht betrifft, auch jetzt nicht, was die Resektion betrifft, gibt es jetzt auch nicht so wirklich was. Bei einer Resektion ist es möglich, also ist es wichtig, so wenig wie möglich, so viel wie nötig zu entfernen. Wenn es zum Erhalten geht, das Gewebe, dann ist eine Naht sicher wichtig auch und gut und nachhaltig. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist es jetzt eine Verletzung, die im Sport oft vorkommt und es ist, ja, wenn man, ich glaube, mittlerweile abschließend, man sollte auch hier sich weiterentwickeln, was die Nachbehandlung betrifft. Es muss nicht immer nur diese 6 Wochen Ruhigstellung sein und gar nichts machen, sondern man kann hier schon auch progressiver vorgehen. Natürlich alles immer im physiologischen, anatomischen, biomechanischen Bereich. Aber dafür bilden wir Sportphysios und Physios uns ja auch regelmäßig fort, ja, und versuchen das ja wirklich auch zu verstehen und machen es zu unser, ja, werden Experten darin. Und ich glaube, genauso wie Ärzte oder Ärztinnen Experten und wirkliche, ja, eine Profession zum Operieren haben. Genauso haben wir diese Profession und diese Leidenschaft auch hier in der Meniskus-Reha was voranzubringen. Und ich glaube, wichtig ist die Kommunikation bei sowas auch zwischen Operateur, Operateurin und eben dem behandelten Sportphysio und dem Sportler oder Sportlerin, dass man hier einfach das richtige Behandlungsmodell trifft. Aber wie gesagt, in der Reha, wir Physios brauchen uns da nicht zu verstecken. Ich glaube, mit dem richtigen Wissen, mit dem richtigen Basiswissen können wir da eine richtige Entscheidung treffen. Und es muss nicht immer dieser restriktive Ansatz sein, was Meniskusverletzungen betrifft. Ja, das war's zum Thema Meniskus. Ein großes Thema eigentlich auch. Fast in einer Folge fast sogar ein bisschen zu, wie soll man sagen, fast hätte man auf 2 aufteilen können, da um alles noch zu genauer zu besprechen. Wie gesagt, immer wenn Fragen sind, einfach nur her damit. Ich kann hier noch einmal hinweisen auf diese, auf eure Fragen. Ich habe schon ein paar Fragen bekommen, freue mich schon, die zu beantworten. Ich lasse das Fenster sozusagen noch ein bisschen offen, wo ihr mir noch Fragen schicken könnt zu gewissen Themen. Und ja, ich freue mich. Wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche. Macht es gut.
Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co. Bei Fragen, Anregungen zur heutigen Folge oder einer der vorangegangenen, könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an info@sportphysio-fortbildung.at. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal, euer Chris.